Wir haben gestern Abend über die negativen Einflüsse gehört, denen unsere Kinder ausgesetzt sind. Wir haben verschiedene Einflüsse auch erläutert. Ich hatte gestern Abend auch erwähnt, dass der Bruder Schröer CDs hat zu dem Thema die okkulte Verführung. Hier habe ich eine. Ich sehe gerade auch, beziehungsweise vorhin habe ich es entdeckt, er hat mehrere dabei. Es lohnt sich, sie zu besorgen, sich sie anzuschaffen. Ich habe sogar im Zusammenhang mit Bibelschülern sie eingesetzt und sie eignet sich hervorragend. Also ich kann euch sie nur wärmstens empfehlen. Als mir bewusst wurde, wie viele negativen Einflüsse auf unsere Kinder einströmen, sprach ich einen Prediger an und fragte ihn, sag mal, als unsere Kinder klein waren, sag mal, was kann ich tun, um meine Kinder vor diesen vielen negativen Einflüssen zu schützen? Und er beantwortete mir die Frage mit einer Gegenfrage. Und er sagte, weißt du, in Amerika kam Falschgeld auf den Markt. Was glaubst du, wie lange die Experten gebraucht haben, um das Falsche vom Echten zu unterscheiden? Manche sagen ein paar Wochen, andere sagen ein paar Tage. Ich sag dir, sagte er, ein paar Sekunden. Und weißt du auch warum? Weil sie sich nur mit dem Original beschäftigen. Und er gab mir den Rat, beschäftige deine Kinder mit dem Original und sie werden in der Lage sein, das Unechte vom Echten auseinanderzuhalten, zu unterscheiden. Und gerade darum geht's heute Nachmittag, unsere Kinder mit dem Original, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und auch wie dem Alter entsprechend. Nun, genau das sagt uns auch die Bibel. Es heißt in 5. Mose Kapitel 6, die Verse 6 bis 9, und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Nun, wir wollen über diesen Text etwas näher nachdenken. Was bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Es bedeutet zuerst nach Gottes Reich trachten. Zeit nehmen für die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, ich beginne den Tag nicht und stürze mich in meine Arbeit hinein, was ich alles zu tun habe, sondern ich überlege, jetzt will ich erst einmal Zeit mit Gott verbringen. Und er wird mir dann Weisheit schenken, wie ich meinen Tag einteilen soll und verbringen soll. Er kann mir helfen, die Zeit, die ich mit ihm verbringe, doppelt rauszuholen, dann später bei der Arbeit. Also ich gebe ihm zuerst die Chance und dann denke ich an die Arbeit. Dann heißt es, die Kinder lehren. Das heißt also, bevor ich meine Kinder lehre, muss ich selbst erst einmal, wie ich auch heute Morgen schon erwähnt habe, mich gefühlt haben. Weil was kann ich den Kindern bieten, wenn ich selber leer bin? Deswegen muss ich erst mit ihm Gemeinschaft haben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus werde ich dann die Kinder von seiner Liebe anstecken können. Zu Hause und unterwegs. Durch ständiges Vorbild. Es heißt auch, was nützt die beste Erziehung, wenn die Kinder doch das machen, was der Vater und die Mutter macht? Das heißt also, was nützt es, sie zu lehren, wenn ich etwas anderes vorlebe? Die Kinder werden eher das tun, was ich lebe und nicht unbedingt das, was ich sage. Die Kinder lehren, wenn du dich niederlegst und aufstehst. Das heißt durch die Morgen- und Abendandacht. Das Volk Israel hat auch Morgen- und Abendopfer dargebracht. Und wir bringen auch Morgen- und Abendopfer. Wir legen uns selbst auf den Altar und unsere Kinder. Stellt euch vor, wenn wir unsere Kinder noch bevor sie zur Schule gehen, unter Gottes Schutz stellen. Was für eine wunderbare Möglichkeit und was für ein Privileg. Und abends schließen wir den Tag auch mit Gott ab. Die Worte Gottes zum Zeichen an die Hand binden. Das heißt, mein Handeln soll mit Gottes Willen übereinstimmen. Soll ein Merkzeichen zwischen den Augen sein. Gestern Abend haben wir gesagt, dass hier zwischen den Augen, hier befindet sich das Frontalhirn. Das heißt, mein Denken, mein Wünschen soll mit Gottes Willen übereinstimmen. Und dann an die Pfosten des Hauses schreiben. Mein ganzes Heim soll nach Gottes Willen ausgerichtet sein. Können wir uns vorstellen, dass in so einem Heim die Engel gerne verweilen und dass sie auch gerne die Lehren annehmen, die wir ihnen rüberbringen möchten. Wann soll man mit der Kindererziehung beginnen? Wir wissen, dass Wissenschaftler schon lange entdeckt haben, dass ungeborene Kinder schon ihre Umgebung wahrnehmen und auf Stimmen und Geräusche von außen reagieren können. Forscher haben nachgewiesen, dass ein Kind schon im Mutterleib auf Berührung, Licht und Geräusche reagiert. Dr. Michelle Clemens aus London entdeckte, dass 16 Wochen alte Ungeborene deutlich ruhiger wurden, wenn sie zum Beispiel Musik von Mozart hörten, aber heftig anfingen zu strampeln, wenn sie Rockmusik hörten. Wir beeinflussen unsere Kinder schon im Mutterleib. Und wenn eine junge Mutti ihr Baby in den Armen hält, denke ich immer, ach wie schön, sie kann das Kind noch so gut in die richtigen Bahnen lenken. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit den Anweisungen Gottes bezüglich Kindererziehung beschäftigen, um sie hier nach seinem Willen zu führen. In Jeremia 1, Kapitel 1, Vers 5 heißt es, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Er kennt die Kinder und er wartet darauf, sie zu ihm zu führen. In dem Buch Aufreden der Spielzeugkiste sagt der Autor, die meisten Psychologen stimmen darin überein, dass 80% des kindlichen Charakters entwickelt ist, bevor das Kind 5 Jahre alt ist. Es ist auch bewiesen, dass Menschen in ihren ersten 5 Lebensjahren 80% von dem lernen, was sie in ihrem ganzen Leben aufnehmen. Dies sind sehr eindrucksvolle Jahre. Man kann sie auch als die Jahre des Verhaltenstrainings und des Charakteraufbaus bezeichnen. Und in dieser Zeit werden grundlegende Verhaltensweisen und Charakterzüge durch spezielle Erfahrungen gemacht. Denken wir an die Pfade, die sich im Gehirn bilden. Und in dieser Zeit werden diese Pfade gebildet, der Charakter gebildet. Horace Beschnell sagt, jede Mutter und jeder Vater sollte sich eins klar machen. Wenn Ihr Kind 3 Jahre alt ist, haben Sie bereits mehr als die Hälfte von dem geleistet, was insgesamt für seine Charakterbildung ausschlaggebend sein wird. Studien haben tatsächlich belegt, dass die ersten 5 bis 6 Lebensjahre einen Menschen am stärksten prägen. Deswegen ist es mir so wichtig, gerade Mütter mit Babys es ans Herz zu legen, nutzt diese Zeit. Denn später wird es viel schwieriger. Es ist nie zu spät, für einen Menschen zu Gott zu finden. Aber es ist viel schwieriger. Wenn wir aber die ersten Lebensjahre nutzen für die Ewigkeit, tun wir uns später viel einfacher und die Kinder auch. Ellen White schrieb schon vor über 100 Jahren, von der Babyzeit an muss der Charakter des Kindes in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan geformt werden. Es fasziniert mich jedes Mal, dass wenn gute, entscheidende Studien gemacht wurden, wenn die Menschen auf sehr wertvolle Erkenntnisse kommen, dass wir es eigentlich als Adventisten schon längst wissen müssten. Und wissen, eben dadurch, dass Gott uns hier einen Propheten geschenkt hat. Ich sagte heute Morgen schon, Gott hat uns die Kinder anvertraut. Und es ist unsere Aufgabe, dem Kind seinen Willen, mit seinem Willen bekannt zu machen, bevor die Welt ihren Stempel auf das Herz und Gemüt des Kindes drückt. Was bedeutet eigentlich Charakter? Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet eingravieren. Es beschreibt so das Typische an einem Menschen, die Wesenszüge, die sein Leben kennzeichnet. Ein guter Charakter ist innere Stärke, sittliche Größe und dazu gehören Aufrichtigkeit, Selbstbeherrschung, Rücksicht auf andere, Treue zu biblischen Überzeugungen und sittlichen Idealen, Gewissenhaftigkeit und die Fähigkeit, sein Temperament unter Kontrolle zu haben. Sind das nicht schöne Ziele? Können die Kinder diese Ziele erreichen oder können wir sie erreichen? Können wir sie mit ihnen erreichen, wenn wir uns mit dem Übersinnlichen beschäftigen? Und die eigentliche Charakterbildung beginnt nach der Geburt. Die verschiedenen Charaktereigenschaften müssen nach und nach entwickelt und erlernt werden, wie wir auch gestern Abend schon gesagt haben. Gute Charaktere entstehen nicht von jetzt auf nachher. Sie können nur durch ausdauernde, unermüdliche Anstrengungen geformt werden. Durch Wiederholung. Dadurch, dass wir immer wieder die guten Wege den Kindern einprägen und auch darauf achten, dass sie auch eingehalten werden. Die Kinder nehmen Eindrücke auf wie Wachs. Sie halten sie fest wie Mama. Nun überlegen wir mal, wie leicht lässt sich Wachs formen, aber wie schwer Marmor bearbeiten. Deswegen, wenn wir als Kind in der Kindheit die Charaktere formen, lassen sie sich formen wie Wachs, viel leichter, als wenn sie dann schon Teenager sind. In dem Buch Erziehung heißt es, groß ist die Verantwortung derer, die es auf sich nehmen, einen Menschen zu leiten. Wahre Väter und Mütter sehen darin eine Vertrauensaufgabe, die für sie nie ganz erlischt. Das Kind fühlt vom ersten bis zum letzten Tag die Macht des Bandes, mit dem es an das Herz der Eltern geknüpft ist. Die Handlungen, die Worte, der bloße Blick der Eltern prägen es unaufhörlich zum Guten oder zum Bösen hin. Und wir dürfen nicht vergessen, Satan schläft nicht. Er wird jede Gelegenheit nutzen. Wenn wir sie nicht nutzen, wird er sie nutzen, um seinen Samen zu streuen. Eine Frage, wie lange hatte Hannah Zeit, den Samuel zu begleiten, zu erziehen? 3 Jahre. Die Bibel sagt, als sie ihn entwöhnt hatte, kam er in den Tempel, ja. Der Geist der Weissagung sagt, während der ersten 3 Lebensjahre Samuels des Propheten lehrte ihn seine Mutter Hannah mit großer Sorgfalt, Gut und Böse zu unterscheiden. Und sie schreibt auch, seine frühe Erziehung ließ ihn seine christliche Rechtschaffenheit bewahren. Was für ein Lohn für Hannah und welch eine Ermutigung zur Treue ist ihr Beispiel. Wir wissen, dass Samuel später gar nicht so gute Vorbilder hatte. Denken wir nur an die Söhne Elis. Die Bibel sagt, es waren ruchlose Männer. Aber das, was die Mutter in der Kleinkindzeit in ihn hineingelegt hat, war nie umsonst. Deswegen, auch wenn hier Geschwister sitzen, die keine Babys mehr zu erwarten haben, dann ermutigt die jungen Mütter, wirklich frühzeitig anzufangen. ist das Beste, was man einem Kind mitgeben kann auf den Weg. Wie alt war Josef, als er von zu Hause fortkam? Die Bibel sagt 17 Jahre. Und mitten unter den Heiden setzte er seinen Glauben in die Praxis. Die früheren Eindrücke, die sein Denken prägten, beschützten sein Herz in der Stunde der Versuchung. Und wir könnten noch viel mehr aufzählen. Mose, Timotheus. Und ich sehe hier auch ein paar Teenager. Ich möchte euch ermutigen, wie ein Samuel und wie ein Josef fest zu den Prinzipien zu stehen. Es ist das Beste, was ihr tun könnt. Josef hatte im ersten Moment nur Verlust zu verbuchen. Aber aus dieser Treue heraus erwuchs ihm unglaubliche Ehre. Und selbst wenn wir mit dem Tode bezahlen müssten, unsere Treue, der Lohn kommt erst noch. Und es lohnt sich wirklich, treu zu sein, bis zum Schluss. Schon allein diese Erfahrung zu machen, den inneren Frieden zu haben, ist nicht zu unterschätzen. Gestern Abend habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, ich habe in den letzten Wochen eine Frau kennengelernt über eine Bibelschülerin von mir, die rief an und sagte, du kommst vorbei, ich sitze hier bei meiner Freundin und wir kommen nicht weiter. Die hat Angst, dass die bösen Geister reinkommen können durchs Fenster und hat überall Salz gestreut und verdunkelt und so weiter. Ich habe dann eine Pastorin angerufen, wir sind zusammen hingegangen und ich muss sagen, dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Diese Angst, die dieser Frau im Gesicht stand, unglaublich. Und die danach gerungen hat, inneren Frieden zu finden und gar nicht wusste, was sie eigentlich von Gott trennt. Ich kann den jungen Leuten wirklich nur raten, die beste Entscheidung, die man im jungen Leben treffen kann, ist, mit Gott den Weg zu gehen. Es schützt vor so viel Kummer, den man erleben muss, leider, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Wir haben nämlich auch das Beispiel von Napoleon. Ellen White erwähnt ihn in dem Buch »Wie führe ich mein Kind?« und sie schreibt, unkluge Lehrer pflanzten ihm eine Liebe zur Eroberung ein, indem sie zwei Spielarmeen aufstellten und ihn zum Kommandeur an die Spitze setzten. Und hier wurde die Grundlage seines Werdegangs gelegt, eine Geschichte des Kampfes und Blutvergießens. Und sie schreibt, hätte man diese Sorgfalt und Pflege angewandt, sein junges Herz mit dem Geist des Evangeliums zu erfüllen, wie anders wäre seine Lebensgeschichte gelaufen. Dona Habenicht, die ich auch gestern Abend erwähnt hat, sie schreibt auch in dem Buch Auf dem Weg zum Glauben, ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst die ersten 6 Jahre gegeben hat, die Kinder mit seinem Wort zu nähren und ihren Glauben aufzubauen, da sie von Natur aus vertrauen. Das ist unsere goldene Gelegenheit, ihnen eine feste Grundlage mitzugeben, damit die Stürme, die später an ihnen herumzerren werden, ihren Glauben nicht erschüttern können. Dann wird er standhalten wie das Haus auf dem Felsen und nichts wird sie so schnell irritieren. Was aber machen, wenn das Kind schon 3 Jahre alt ist und mehr? Es ist wirklich schön, wie Gott uns immer wieder ermutigt. Er lässt uns durch seine Botin wissen, wenn ihr gewartet habt, bis die Kinder 3 Jahre alt wurden, bevor von ihnen Selbstkontrolle und Gehorsam verlangt wurden, dann versucht es jetzt noch zu tun, obwohl das viel schwerer ist. Es ist nie zu spät, aber es wird schwerer. Wir haben eine Verantwortung bekommen, aber auch Verheißungen. Wem Weisheit mangelt, sagt uns Gott, der bitte von Gott, der da gern gibt, jedermann. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Ich fasse kurz zusammen. Die Kinder werden schon im Mutterleib beeinflusst. Die Entscheidung zum Guten oder Bösen hängt in hohem Maße von uns ab. Und Gott will bei unseren Bemühungen, will uns bei unseren Bemühungen helfen. Nun, wie kann ich meinem Baby helfen, Gott kennenzulernen? Ich sage immer, wenn dein Baby geboren ist und es in den Armen hältst, dann setze dir zum Ziel, ich möchte mit Gottes Hilfe dieses Kind für ihn erziehen. Ich möchte es von Anfang an spüren lassen, dass Gott es liebt, für es da ist. Und dann erzähl deinem Baby von Gott. Wir haben hier, die meisten von euch, vielleicht auch alle, kennen diese Hefte. Wir haben hier 4 solche Hefte. Und hinten in diesen Heften sind 4 kurze Geschichten. Und da heißt es Kurzandachten für 0- bis 1-Jährigen. So sieht es aus. Es hat einen Textabschnitt. Der Textabschnitt, die Lektionshilfen sind natürlich für uns Eltern gedacht. Warum ist das so wichtig? Weil ich habe am Anfang gesagt, wir müssen uns doch selbst füllen lassen. Was sollen wir geben, wenn wir einfach die Geschichte nur erzählen als eine normale Geschichte? Nein, es muss mir als Mutter, als Vater etwas ganz Besonderes sein, dem Kind von Jesus zu erzählen. Und dann haben wir, wie ihr hier seht, da gibt es sogar angekreuzte Sätze, die wir als Mütter den Kindern erzählen können. Ein Baby in deinen Armen, erzähl ihm einfach von Jesus, sobald es geboren ist. Viele sagen, das versteht doch eh nichts, was soll ich ihm denn erzählen? Dann frage ich die Mutter immer, aber warum sprichst du dann mit dem Kind, wenn es eh nichts versteht? Da brauchst du überhaupt nicht mit ihm sprechen. Aber bevor du ihm irgendeinen Quatsch erzählst, warum nicht gleich von der Liebe Jesu erzählen? Die Gewohnheit wird geprägt. Wir wissen nicht, ab welchem Zeitpunkt plötzlich die Kinder reagieren. Eine Mutter erzählte mir immer, wenn sie mit ihrem Baby dann an einem Bild vorbeigekommen ist, ist sie stehen geblieben und hat gesagt, Mark, Jesus liebt dich. Und mit der Zeit wollte der Kleine immer stehen bleiben an diesem Bild. Es war ihm etwas Besonderes. Jesus liebt dich. Und so kannst du, wenn du dein Baby gefüttert, gewickelt hast, wenn es rundum versorgt ist, machst du Andacht. Erzählst ihm so eine kurze Geschichte. Das ist alles. 3 Wochen lang, jeden Tag, erzählst du ihm diese Geschichte. Und dann singst du ein kurzes Lied mit ihm. Wir haben hier diesen Liederordner Gott loben von Anfang an. Dazu gibt's mittlerweile auch die CD. Für jedes Lied ist eine Strophe gesungen, sodass wer nicht musikalisch ist, das Lied trotzdem lernen kann. Und dann singst du ein kurzes Lied. Besser noch, wenn du anfängst zu singen, bevor das Baby da ist. Das Kind wird diese Melodie erkennen. Und dann betest du kurz mit dem Baby. Du nimmst die Händchen in deine und sagst, danke, lieber Heiland, je nachdem, worüber die Geschichte geht. Aber nur kurz, kurzen Satz, kurzes Gebet. Und so stellst du schon dein Baby unter den Schutz Gottes. Und wenn das Kind anfängt zu sehen, zeig ihm doch Bilder. Und wenn es anfängt zu greifen, dann leg ihm was in die Hand, entweder eine Puppe oder aber Plastikobst. In der einen Kiste müsste Plastikobst sein. Oder Plastikobst, je nachdem, worüber du sprichst, kannst du ihm was in die Hand legen. Zuerst nimmst du es in die Arme und machst Andacht. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, legst es in die Wippe und baust deine Geschichte auf und erzählst sie ihm. Und wenn das Kind noch etwas älter ist, viele Kinder sagen, meine Kinder sind doch überhaupt nicht ruhig. Danke. Meine Kinder sind überhaupt nicht ruhig. Dann sage ich, dann nimm ein Hochstühlchen. Ihr kennt doch die Hochstühle. Nimm das runter und stell das Stühlchen vor den Couchtisch. Und am Couchtisch kannst du deine Filztafel aufbauen oder kannst das Buch halten. Und so lernen die Kinder auch ehrfürchtig bei der Andacht zuzuhören. es läuft nicht rum, merken wir, es wächst rein. Und es ist viel einfacher, wie wenn du mit dem Kind fängst Andacht zu machen, wenn das Kind 1,5 Jahre oder 2 ist. Gerade mit 1,5 Jahren, wo sie dann anfangen zu laufen und immer laufen wollen. Wenn es gewohnt ist, es wird im Hochstühlchen zu sitzen, es ist viel einfacher. Ich habe hier ein paar Plastiksachen mitgebracht, also sieht wie echt aus, aber die Babys können diese in den Mund stecken und es passiert nichts. Wenn du über die Schöpfung sprichst, eine Kartoffel oder da müssen sie schon ein bisschen größer sein. Aber das sieht so schön aus, sie können in den Mund stecken und du kannst ihm so über die Schöpfung erzählen, weil die Kinder, je kleiner sie sind, umso mehr lernen sie durch die 5 Sinne. Sehen, hören, schmecken, tasten, riechen. Und das können wir uns zunutze machen. Wenn dann das Kind ungefähr 1 Jahr alt ist, dann sind die Geschichten von vorne in diesem Heft gedacht. Und das Schöne dabei ist, wie ihr seht, ist das gleiche Schema. Ihr findet den Textabschnitt, die Lektionshilfen, dann ein Lehrziel. Arbeite eine ganze Woche auf ein Ziel hin. Jeden Tag dieselbe Geschichte erzählen mit dem einen Ziel hin. Zum Beispiel hier heißt das Ziel, Jesus will, dass in der Familie jeder jedem hilft. Siehst du hier, die Geschichte geht hier über das Baby Mose. Jetzt fängt die ganze Sache, also die Wochenbetrachtung, mit Tipps für Eltern an. Jede Wochenbetrachtung. Und diese Tipps sind wichtig für uns. Sie lehren uns in der Erziehung. Und wenn ich nur hier diesen Abschnitt sehe, hier heißt es, sing deinem Kind etwas vor. Lass es von der Krabbelzeit an gute Musik hören. Wir haben vorhin gelesen, die Kinder werden schon im Mutterleib ruhig, wenn sie ruhige Musik hören, wie von Mozart zum Beispiel, aber heftig anfingen zu strampeln, wenn es Rockmusik hörte. Also hier in der Kleinkindzeit kannst du schon eine gute Grundlage für Musik legen. Spiele sie ihm immer wieder vor. Sein Geschmack für gute Musik entwickelt sich frühzeitig. Dasselbe gilt auch für die falsche Art der Musik. Wache sorgfältig über die Art von Musik, der dein Kind ausgesetzt ist. Gleich nach der Bibel vermittelt am meisten die Musik die Botschaft des Evangeliums. Dann, darum benutze Lieder. Sing sie während der Andachtzeit zusammen, singe Lieder bei der Hausarbeit, singe Lieder während ihr spielt. Väter, interessiert euch für ihre Lieder. Also nicht nur die Mütter, sondern auch die Väter sind gefragt. Aber solche schönen Ideen, Lehren bekommen wir vor jeder Lektionsbetrachtung. Vor jeder Lektionsbetrachtung haben wir auch Tipps für die Andachtzeit. Zum Beispiel plane für jeden Tag eine gute Tat, die Hilfsbereitschaft ausdrückt. Erinnere das Kind während des Tages daran und führt sie gemeinsam aus. Und dann hast du noch verschiedene Anleitungen, wie du die Geschichte der jeweiligen Woche illustrieren und erzählen kannst. Und dann erst kommt die Geschichte selbst dran, die biblische Geschichte. Ellen White schreibt, äußere Umstände können sie von den Eltern und von ihren Heimen trennen, aber die Unterweisungen, die ihnen in Kindheit und Jugendzeit gegeben wurden, werden ihr ganzes Leben lang segensreich sein. Manchmal kommt es sogar vor, dass Adventistenkinder uns verlassen. Wir haben einen Bruder bei uns in der Gemeinde, der hat die Gemeinde verlassen und kam dann als verheirateter Mann bei der Gemeinde, an der Gemeinde vorbei und hörte die Gemeinde die Lieder singen, die er von der Kindheit kannte. Und das war das Schlüsselerlebnis, wieder zurückzufinden. Also nie entmutigt sein. Ja, worauf sollte man bei den Geschichten achten? Erzähle die Geschichte mit einfachen Worten. Die Kinder haben einen ganz begrenzten Wortschatz. Deswegen ist es wichtig, mit einfachen Worten zu erzählen. Die wichtigsten Fakten in logischer Reihenfolge nennen. Lenke den Blick auf ein positives Bild. Zeige ihm die negativen Folgen einer falschen Handlung und wähle geeignetes Anschauungsmaterial. Zum Beispiel sind hier diese Bücher. Damals gab es sie noch nicht in Deutsch, aber ich habe es bei euch in der Auslage gesehen. Die gibt es in Deutsch. Meine Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Die Kinder haben Freude daran bis zum 8. Lebensjahr schon. Gibt's nicht mehr. Dann gibt's. Also. Stimmt. Beim Adventist Book Center. Es gibt sie aber mittlerweile auch ganz neu. Bücher. Also ein Buch, wo nur eine Geschichte drin ist. Aber genau aus diesen Büchern. Nur ein bisschen anders. Ja, ja. Aber die Übersetzung ist ein bisschen anders. Ja, ist derselbe Text, aber die Übersetzung ist anders. Nicht so schön wie bei den Vollständigen jetzt. Aber wer die nicht hat, gerade auch zur Illustration in der Gemeinde, sind die Bücher wirklich gut. Eine andere Illustrationsmöglichkeit ist, einfach mit Bausteinen den Kindern die Geschichte zu erzählen. Morgen gehen wir natürlich näher darauf ein, weil morgen werden wir ganz praktisch eine Geschichte erzählt bekommen. Deswegen, wenn Eltern wissen möchten, wie erzähle ich eine Geschichte ganz praktisch, dann sind sie morgen ganz herzlich eingeladen. Oder aber, wir erzählen die Geschichte mit Filzbildern. Ich habe hier das Filzset für alle 3 Jahre für einen Kindergarten. Aber ich sage immer den Eltern, wenn ihr für die Babys schon diese Filzsammlung bestellen möchtet, dann rate ich, die zu besorgen, weil es gibt auch eine für einen Jahreszyklus, für den einjährigen Zyklus. Aber die Kinder sind so schnell rausgewachsen. Und mit den Filzbildern kann man die Babyzeit und auch die Kindergartenzeit gut abdecken. Aber darüber können wir auch gesondert hinterher sprechen. Wenn das Kind 2 Jahre alt ist, gehen Sie nochmal die Geschichten von vorne. Hier, diese vorderen Geschichten sind 13 pro Quartal. Gehen Sie durch und weil sie so klein sind, kann man die nach einem Jahr nochmal wiederholen. Und wenn sie dann 3 Jahre alt sind, kommen sie dann in die Kindergartengruppe, aber dazu später. Nun, wenn wir Andacht gemacht haben, dann haben wir Gott ja erst so richtig eingeladen, uns durch den Tag zu führen. Aber durch den Alltag hindurch wollen wir Gott auch in alles mit einbeziehen. Wenn du in der Küche stehst und kochst, frag dein Kind, was ist denn das? Und dann zeigst du es ihm. Ja, das ist eine Kartoffel. Und frag dann dein Kind gleich, ja, wer hat denn die Kartoffel gemacht? Der liebe Heiland. Und so lenken wir die Kinder immer wieder auf Gott hin. Oder wenn du rausgehst, unsere Tochter ist bei jedem Steinchen stehen geblieben, lenk das Augenmerk doch auf Gott hin. Wer hat die Steine denn gemacht? Der liebe Gott. Und wenn ihr spazieren geht, durch den Wald sind wir öfter spazieren gegangen, dann haben wir einfach gesungen. Wenn die Kinder dann so 3 sind, die haben keine Scheu, die singen mit einer Begeisterung und stecken andere Herzen sogar an. Ja, verfolge also immer ein Ziel, haben wir gesagt mit der Geschichte, und erzähle sie jeden Tag. Und beim Gebet, darauf wollte ich nochmal drauf zurückgreifen, achte auf die richtige Haltung. Gerade im Babyalter schmeißen sich die Kinder schnell hin. Aber beim Beten möchten wir sie anhalten, ehrfürchtig sich zu verhalten. Das heißt, wir nehmen die Kinder auf den Schoß, wenn sie noch sehr klein sind, und später bringen wir ihnen bei, sich niederzuknien und falten die Händchen. Babys, also Kleinkinder, können schlecht die Augen geschlossen halten. Sie kriegen schnell Angst. Aber ihr macht es ihnen ja vor, und wenn sie später, immer, je älter sie werden, umso mehr werden sie das auch nachmachen. Ein Lied kann für das Gebet, kann das Gebet auch sehr gut, kann sehr gut einstimmen auf das Gebet. Mach jetzt deine Augen zu, denk, wer vor dir steht. Falt die Hände, werde still, beug dich zum Gebet. Und während ihr das singt, macht ihr genau das, was ihr singt. Und das bereitet Kinder auch sehr gut vor. Sprich kurze Sätze. Lass das Kind den Satz vervollständigen. Vielleicht sagst du, danke, lieber Gott, für... Und das Kind sagt, die Mama oder den Papa oder je nachdem. Frage, wofür das Kind beten möchte. Ja, und dann gibt es noch einen ganz besonderen Tag in der Woche. Und das ist der Sabbat. Ellen White schreibt, Eltern, macht den Sabbat zu einem Tag, auf den die Kinder sich freuen und ihn von Herzen willkommen heißen. Nun, wie können wir das tun? Ich habe hier was mitgebracht. Das ist eine ganz einfache Schachtel. Und ihr werdet sehen, in dieser Schachtel ist nicht viel drin. Aber diese Schachtel stammt aus der Zeit, als unsere Kinder klein waren. Die ist schon über 20 Jahre alt. Und manchmal wird es mir fast ein bisschen wehmütig ums Herz. Es waren schöne Zeiten. Es sind auch jetzt noch schöne Zeiten. Aber es war doch etwas Besonderes. Und diese Schachtel haben wir nur zum Sabbatanfang benutzt. Und die Kinder haben sich darüber gefreut. Wir haben hier ein paar Lieder einfach illustriert. Zum Beispiel, bete zu Gott früh am Morgen. Das Lied kennt ihr wahrscheinlich. Oder Jesus sendet Engel, um zu schützen. Wir waren damals nicht so gesegnet mit Bildern, mit Filzbildern oder aus dem Internet. Wir haben einfach aus den Malbüchern Kopien gemacht, haben sie angemalt, hier hinten mit Klett versehen und die Kinder konnten sie dann an die Filztafel bringen, während wir gesungen haben. Oder Filzhandschuhe. Wer machte die schönen Schäfchen? Wer machte die süßen Katzen oder Hunde oder Käfer? Und wir haben ein Lied nach dem anderen gesungen. Oder hier, wer machte den Regenbogen? Da hat jeder von uns so einen Regenbogen in die Hand bekommen und wir haben gesungen, wer machte den Regenbogen? Ihr werdet es vielleicht lächerlich finden. Wir haben diese geschenkt bekommen, diese Glöckchen. Und dann haben wir gesungen, Sabbatglocken läuten. Und dann haben wir ihnen die Geschichte erzählt. Wenn ich unter der Woche mit Duplo erzählt habe, habe ich sie zum Sabbatanfang mit Filz erzählt. Wenn ich die Geschichte unter der Woche mit Filz erzählt habe, habe ich sie zum Sabbatanfang eben mit Duplo erzählt. Und ihr glaubt nicht, die Kinder hatten noch gar keine Vorstellung, wann der Sabbat wiederkommt. Und bereits am Sonntag fragten sie uns, Mama, wann ist denn wieder Sabbatanfang? Ich habe dann auch immer so einen besonderen Nachtisch gemacht und wir haben einen geistlichen Teil gemacht und gerade im Winter ist der Sabbat anfangs so lang, aber der Abend hat uns als Familie gehört und die Kinder haben sich darauf gefreut. In dem Buch Wie führe ich mein Kind heißt es, Väter und Mütter sollten sich zur Regel machen, mit ihren Kindern den öffentlichen Gottesdienst am Sabbat zu besuchen. Wer getauft ist, hat sich feierlich Gott geweiht und seinem Dienst. Er hat damit auch die Pflicht, sich mit seinen Kindern dorthin zu begeben, wo die bestmöglichen Anreize und Ermutigungen für ein Christenleben erhalten werden können. Deswegen ist es ganz selbstverständlich, dass wir als Mütter, als Väter mit unseren Kindern am Sabbatmorgen zum Gottesdienst gehen. Und es ist erstaunlich, wer regelmäßig zum Gottesdienst geht. Die Kinder wachsen in die Gemeinde einfach rein. Das merken wir in der Sabbatschule unglaublich. Die Eltern, die ihre Kinder regelmäßig reinbringen, schon nach der Geburt, sie bringen sie im Autositz und stellen sie dahin und schlafen. In der ersten Zeit schlafen sie noch, aber sie kriegen die Atmosphäre mit. Und das macht sich bemerkbar. Diese Kinder wachsen ohne Schwierigkeiten hinein. Und meistens müssen die Mütter dann auch nicht mehr bei ihren Kindern bleiben. Gut, das wäre der Teil über die Wiege. Gibt es dazu Fragen? Zur Andacht, zum Sabbatanfang? Bis drei, ja. Bis drei, drei und Viertel kommen Sie dann in die nächste Gruppe. Aber vielleicht fallen euch die Fragen noch später ein, ja? Also das benutzen wir in der Kindersabbatschule auch, weil wir ja wissen müssen, was die Kinder zu Hause lernen, aber es ist für die Andacht zu Hause. Ja, weil die Eltern kriegen ja hier Anleitung und haben auch die Geschichte und bereiten praktisch ihre Kinder für die Sabbatschule vor. Und in der Sabbatschule wird dieselbe Geschichte aufgegriffen. Das heißt also, Elternhaus und Gemeinde arbeiten Hand in Hand. Die Gemeinde setzt im Prinzip auf das, was die Kinder unter der Woche lernen, das i-Pünktchen drauf und bestätigen das, was die Kinder zu Hause lernen. Darüber mehr morgen. Aber gerade das ist der Grund, warum wir in unserer Gemeinde versuchen, nicht unbedingt bei den eigenen Kindern zu arbeiten, wenn möglich. Aber darüber morgen mehr. Gut, wenn es dazu keine Fragen gibt, dann werden wir über die Kindergartengruppe nachdenken. Übrigens, im Alter von 4 bis 5 Jahren stellen die Kinder mehr Fragen über Gott, den Tod und die Ewigkeit als zu irgendeiner anderen Zeit. Sie möchten Gott kennenlernen, wollen gerne ihm auch gefallen. Was für eine wunderbare Möglichkeit, ihnen zu helfen, eine Freundschaft mit Jesus zu beginnen. Also, beschäftigen wir sie weiterhin treulich, intensiv mit dem Original. Wir haben vorhin festgestellt, das Wiegeheft ist ein Jahreszyklus mit Geschichten, die geeignet sind für diese Altersstufe, herausgepickt. Der Kindergarten ist ein 3-Jahres-Zyklus. Er beginnt mit der Schöpfung und geht chronologisch durch bis zur Wiederkunft Jesu. Und eine Geschichte sollte auch eine Woche lang tagtäglich erzählt werden. Es soll ja eingeprägt werden, nicht nur oberflächlich behandelt werden. Oft habe ich Eltern erlebt, die sagen, ach, meine Kinder haben keine Lust. Sie sagen, kenne ich schon. Das ist bei dem System nicht gegeben. Ich war enttäuscht nach den 3 Jahren, dass meine Kinder von Adam und Eva nichts mehr wussten. Aber der Charakter war geprägt. Und darauf kommt es an. Wir werden nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen. Und diese Lektionshefte behandeln Gottes Allmacht, Gottes Liebe, Gottes Führung, seinen Willen, Schutz, den Erlösungsplan, Folgen des Ungehorsams, Folgen des Okkultismus, Wiederkunft Jesu. Also wenn wir durchgehen, durch alle Sparten hindurch. Sie bekommen ein umfassendes Bild und sie lernen, wie wichtig Gehorsam ist. Sie können feststellen, was für eine unglaubliche Liebe Gott zu seinem Volk hat. Die Folgen des Ungehorsams, denken wir an Noah oder die Folgen des Okkultismus, an Saul. Und dann das größte Ereignis, wofür wir sie vorbereiten, die Wiederkunft Jesu. Und das zieht sich eben durch alle 3 Jahre. Oder beim David, da wird das Lehrziel auf die Musik gelegt. Ja, es ist einfach wunderbar, wenn wir unsere Kinder in den Wegen des Herrn unterweisen, damit sie selber in die Lage versetzt werden, zu unterscheiden, was gut und böse ist, weil darauf kommt es an. Weil wir können ihnen nicht einen Katalog aufstellen, das darfst du nicht. Das möchte Gott nicht. Sondern, dass wir selber erkennen, was richtig und was falsch ist. Und es ist unglaublich, wie schon Kindergartenkinder scharf denken können, manchmal unverdorbener und klarer wie wir Erwachsene. So sieht die Betrachtung aus, auch Textabschnitt für die Eltern natürlich, genauso die Lektionshilfen. Ich weiß, als ich damals das dann durchgegangen bin für mich, ich war selber so angetan von dieser Botschaft, dann kommst du auch nicht in die Gefahr, dass du einen falschen Fokus legst und dass du etwas zu überbetonst, sondern du bekommst ein ausgeglichenes Lehren beigebracht. Dann hier das Lehrziel. Jesus möchte, dass wir uns entschuldigen, wenn wir Schlechtes getan haben. Und dann hast du hier für die Eltern auch noch eine Lehre oder ein Tipp für die Erziehung, die sehr wichtig für uns Eltern sind. Und dann haben wir den Merkvers. Das Unterstrichene, also hier ist alles unterstrichen, aber es gibt Merkverse, die nur zum Teil unterstrichen sind, aber vollständig dastehen. Das ist nämlich so, dass die Grundschule genauso 3 Jahre chronologisch durch die Bibel geht, genauso dieselben Geschichten behandelt wie der Kindergarten auch und dieselben Merkverse nochmal hat. Nur mit dem Unterschied, dass die meisten Merkverse bei der Grundschule noch länger sind. Deswegen, im Kindergarten lernen wir oft nur den Unterstrichenen und wenn sie in die Grundschule kommen, lernen sie den erweiterten Text. Ja, und für jeden Tag wird in diesem Lektionsheft vorgeschlagen, wie man die Lektion noch effektiver gestalten kann. Jetzt, wenn ich nur den Montag hier herausgreife, hier steht, überlege mit deinem Kind zusammen, wie Dinge umgekehrt werden können. Es gefällt Kindern, wenn man ein Spiel daraus macht, schlechte Dinge durch gute zu ersetzen. Denken wir daran, diese Geschichte gegenüber Josef, der mit seinen Brüdern, der ja seinen Brüdern viel vergeben hat. Und hier heißt es, überlege mit deinem Kind, wie Dinge umgekehrt werden kann. Also, schlechte Dinge durch gute zu ersetzen. Und wenn sie es einmal verstanden haben, worum es geht, macht es auch wirklich Freude. Dies ist eine gute Gewohnheit, die man früh im Leben lernen sollte. Ein Beispiel. Bereit sein, sein eigenes Spielzeug anderen zu leihen, statt eines zu nehmen, das dem anderen gehört. Das heißt, du erzählst dem Kind die Geschichte und an diesem Tag, an dem Montag, machst du das auch ganz praktisch, setzt du das um, versuchst, wie kannst du negative Dinge eigentlich umkehren? Statt zu nehmen, geben. Und solche Tipps hast du natürlich für jeden Tag. Und am Freitag hast du unter anderem immer den Vorschlag, die Geschichte noch einmal aus der Bibel zu lesen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr möchtet, also wir haben unseren Kindern im Kindergartenalter schon Bibeln gekauft. Die Tochter war so klein, wir haben die Bibel eigentlich bestellt und der Postbote brachte die Bibel. Und für sie war das jahrelang ein Geschenk vom Postboten. Die war so klein, die konnte das nicht richtig einordnen. So jung war sie, aber es ist schön, ihr könnt nämlich die Merkverse in dieser Bibel dann schon unterstreichen. Das Kind kann jetzt schon einen Bezug zu seiner Bibel herstellen. Aber nicht nur, sondern ihr müsst euch überlegen, wenn das Kind 5 Tage lang die Geschichte erzählt bekommt und am Freitag lest ihr die Geschichte aus der Bibel, plötzlich versteht das Kind die Sprache der Bibel. Und wir brauchen nicht unbedingt eine Übertragung zu nehmen. Wir können sie bei Luther, bei Schlachter halten und sie verstehen sie plötzlich. Das ist sehr, sehr wertvoll. Natürlich wäre es jetzt, also 1. Mose Kapitel 45 ist ein bisschen lang. Ich muss natürlich das Fingerspitzengefühl auch entwickeln, wie viel kann ich lesen. Aber meistens hören die Kinder sehr gerne zu, weil sie sind stolz darauf, sie verstehen die Sprache der Bibel und sie gewöhnen sich an diese Sprache. Was auch sehr schön ist, wenn man unter der Woche die Geschichte illustriert natürlich. Ich habe vorhin gesagt, man kann sie sehr gut mit Filz illustrieren. Ich habe hier eine Schachtel. Ich habe sie jetzt schon aufgeöffnet. Diese Schachtel hat mein Mann mir gebastelt, eben auch vor vielen Jahren. Und ihr seht, die geht ganz einfach zu handhaben. Ich habe die ganz schnell aufgestellt gehabt und konnte den Kindern die Geschichte erzählen. Wie man mit Filz erzählt, darüber geht es morgen. Aber nur damit ihr seht, das ging ganz schnell. In der Gemeinde haben wir die große Filztafel, aber für zu Hause reicht das. Und die kann man wieder schnell aufräumen und neben den Schrank schieben. Und am anderen Morgen kann ich sie wieder rausholen. Es ist nicht selten vorgekommen, dass die Kinder gesagt haben, nochmal. Dann habe ich gesagt, morgen hörst du sie wieder. Und hier haben wir die Filzbilder für alle 3 Jahre. Also wer das nicht kennt, kann sich gerne anschauen. Ich habe hier noch ein paar andere dabei. Kann sich gerne anschauen. Mit den Filzfiguren kann man eben alle 3 Jahre illustrieren. Aber wie gesagt, ich habe es abwechselnd gemacht. Es macht auch mehr Freude. Aber ihr könnt das gerne euch anschauen und euren Kindern diese Freude machen. Aber andererseits kann man auch ganz einfach illustrieren. In dem Buch Auf dem Weg zum Glauben gibt Donna Habenicht einige Illustrationsmöglichkeiten. Also ihr seht hier, das ist, kostet gar nichts, kann man sagen, Alufolie. Ja, ihr könnt aus einem aus dem Obi oder von wo auch immer, Werbung soll mehr keine machen, eine Styroporplatte besorgen und dann kann man ruckzuck einen See ausschneiden aus Alufolie oder eben einen Fluss oder aus Tonpapier kann man so Zelte basteln. Man nimmt einen Ast von draußen und hat einen Baum. Aus Wollfäden, also mit Wollfäden, kann man einen Weg formen und schon ist die Szene fertig. Nehmt noch ein paar Bausteine oder Duplosteine und ihr könnt den Kindern wunderbar die Geschichte erzählen. Und die haben solche Augen. Ich sehe meine Kinder heute noch auf dem Sofa sitzen im Kindergartenalter mit großen Augen. Und wenn ihr dann die Geschichte spannend erzählt, seht ihr plötzlich, wie die Spannung in den Augen wächst. Oder wenn ihr es fröhlich erzählt, wisst ihr dann lächeln. Ihr könnt in dem Angesicht des Kindes sehen, versteht es die Geschichte, geht es mit oder nicht. Und mit so viel Liebe und Freude kann man ihnen Gottes Wort beibringen. Und manchmal am Sonntag früh, wenn ich dann so weit war, Sonntag ist immer der Tag, wenn man sich dann vorbereitet, wie erzähle ich sie, dass die Kinder dann schon mitten im Spielen waren und ich dann überlegt habe, also jetzt sind sie mitten im Spielen. Wie soll ich sie zur Andacht rufen? Aber wenn ich jetzt nicht Andacht mache, dann ist der Tag gelaufen. Gott ist so ein kreativer Gott. Und ich habe dann einfach, ich bin dann hergegangen, also er gibt Ideen. Gott gibt uns Ideen. Ich bin dann hergegangen und habe aus Duplo einen Pferch gebaut und bin hergegangen. Es ging um die Geschichte vom verlorenen Schäfchen und habe das Schaf gesucht. Hinterm Sofa, dem Tisch. Und habe gesagt, ja, wo sind sie denn? Wo ist es denn? Und genauso wie ihr haben meine Kinder auch zugehört. Die haben plötzlich von ihrem Spiel aufgeschaut und haben gesagt, Mama, was suchst denn du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe nicht, wo das Schäfchen hin ist. Ich weiß gar nicht, wo das hin ist. Mama, was hast denn du aufgebaut? Und schon saßen sie auf dem Sessel und haben zugehört. So einfach ist das. Nur wir müssen, uns muss es bewusst sein, wie wichtig es ist, diese Andachtszeiten zu planen und durchzuführen. Nicht einfach eine Geschichte erzählen, naja, ich muss jetzt Andacht machen. Nein, es muss mir ein Bedürfnis sein. Es ist eine wertvolle Zeit des Tages, die ich hier investiere. Und übrigens, ich habe mir den Luxus erlaubt, wir haben zwei Kinder, sie sind 2 Jahre auseinander und ich habe mit beiden Kindern getrennt Andacht gemacht. Zuerst mit dem einen und wenn der fertig war, dann mit dem anderen. In der Zeit, wo ich mit dem einen Andacht gemacht habe, wusste das andere Kind, später bin ich dran. Und die durften dann hinten an der Filztafel oder so spielen. Sonst habe ich sie nie mit Filzbildern spielen lassen. Weil das ist ja für die Andachtszeit. Das gehört auch dazu. Ehrfurcht, auch in diesen Dingen. Und dann habe ich zuerst mit dem einen Kind Andacht gemacht, dann mit dem anderen. Aber wisst ihr was? Die Sache ist die, du bringst ihnen nicht nur Gott bei, sondern du gibst ihnen konzentrierte Aufmerksamkeit, Körperkontakt. Wenn es dann heißt, Jesus liebt dich, nimmst du deine Kinder in die Arme. Du hast Augenkontakt, direkten Augenkontakt. Das heißt, du füllst sogar ihren Seelentank. Die Kinder haben normale Bedürfnisse nach Liebe. Und dadurch erfüllst du ihnen sogar diesen emotionalen Tank der Liebe. Glaub mir, Vormittag hatte ich meine Ruhe. Ich habe mit ihnen Andacht gemacht. Und dann waren sie so ausgeglichen. Sie waren gefüllt. Die Zeit, die wir mit Gott verbringen, ist nie verlorene Zeit. Es ist immer ein Gewinn für uns und auch für unsere Kinder. Die Geschichte sollte fröhlich, liebevoll, sanft, einfühlsam und wahrheitsgetreu erzählt werden. Und ohne weitschweifende Bemerkungen und wendet das Gelernte im täglichen Leben an. Sonst hat das ganze Lehren ja überhaupt keinen Sinn. Wahrheitsgetreu, ich habe es gestern Abend auch erwähnt. Wichtig ist wahrheitsgetreu. Heute werden oft die biblischen Geschichten mit so viel unwesentlichen Dingen ausgeschmückt und unwahren Dingen ausgeschmückt, dass ich mich frage, und warum sollen die Kinder das wissen? Will ich ihnen das in Romanform vermitteln oder will ich ihnen wirklich die Wahrheit vermitteln? Die Andacht kann so viel Freude machen, ohne dass ich ihnen Quatsch erzählen muss. Ich muss dafür Verantwortung tragen, für das, wie ich ihnen erzähle. Und in dieser Art und Weise werden in dem neuen Material oft die Geschichten sogar für die 10- bis 13-Jährigen erzählt. Und das ist sehr gefährlich. Wer mehr darüber wissen möchte, kann mich gerne am Schluss noch darauf ansprechen. Auch hier wieder am Ende der Andachtszeit miteinander beten, singen und beten. Ach ja, übrigens, seit ab dem zweiten Quartal, ab dem kommenden Quartal, gibt es die ganzen Merkverse auf unserer Homepage als vertont und auch als gesungenen Text. Eine Familie aus Portugal schickt uns die Merkverse zu und hat sich vorgenommen, das auch in Zukunft zu tun. Allerdings sind diese Merkverse nach der Schlachterbibel. Sie haben sich für die Schlachter entschieden. Deswegen wäre es wichtig, wenn ihr die Merkverse von der Lektion lernt, sie dann auch nach der Schlachter zu lernen. Für uns wäre das zu viel Umstand, jetzt wieder alle zu tauschen. Aber ich kann euch sagen, wir haben mit unserer Grundschulgruppe jetzt den 100. Psalm gelernt und Kolosser 3, 23 und 24. Ich kann mir Texte so schwer merken, aber durch das Lied, durch das Gesungene, durch den gesungenen Text kann sogar ich mir welche merken. Und es ist hervorragend, hervorragend, dass diese Familie das macht. Sie hat einen Traum gehabt und auf diesen Traum hin hat sie diesen Auftrag Gottes gespürt und erfüllt. Den Traum findet ihr auch auf unserer Homepage. Ihr könnt ihn da lesen. Du wolltest noch was fragen. Also wir haben bis zu 6 Jahren, haben wir diese Mappe? Bis 6 Jahre? 6, 7 Jahre. Und dann haben wir dieses Liederbuch. Ja, es sind 2, aber in einer Schachtel drin. Na? Ja. Bitte? Von der Website kannst du die Merkwertsachen. Von der Website kannst du runterladen. Ja, genau. Und für die älteren Kinder ist dieses Liederbuch mit alten Liedern noch, also sehr schöne Lieder drin. Ihr könnt es euch anschauen. Wir haben's, ja, ihr könnt es im Internet bestellen. Aber das ist ein gutes Liederbuch. Nur mittlerweile, bitte? Ah, okay. Mittlerweile ist es allerdings so, dass wir das vorziehen, Bibeltexte zu lernen. Also lieber dann die Merkverse und nicht nur die Bibeltexte zu lernen, weil das ist natürlich unschlagbar. Bitte? Auf Englisch gibt's auch, aber nicht von unserer Website. Aber Englisch, oh, die Englischsprachigen sind ja viel, die haben viel mehr Vorteile wie wir. Weil da hatte doch der eine Bruder uns einen Link geschickt. Also wir können später vielleicht noch drüber sprechen. Aber Englisch, da seid ihr viel besser bedient. Ich bedauere es, dass ich kein Englisch kann. Okay. Donna Habenich schreibt, in diesem Alter haben die Kinder auch eine Menge Ängste vor großen Hunden, Donner und Blitz, vor den Schatten in der Nacht, vor lauten Geräuschen. Aber der Glaube an die Macht Gottes und die Wachsamkeit der Engel kann ihnen helfen, mit diesen Ängsten fertig zu werden. Also ganz einfach im praktischen Leben das Leben mit Gott einbeziehen. Ich erinnere mich, dass unsere Kinder ein Spiel gesucht haben. Und sie haben mich gefragt, Mama, wo ist das Spiel? Sag ich, ich weiß es auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich weiß, wer es weiß. Komm, lasst uns gemeinsam beten. Wir haben es hingeknet. Und als wir aufstanden, sagte der Sohn, mir ist eingefallen, wo es ist. Ich habe es ins Regal gelegt. Aber wisst ihr, was ich nicht wusste? Dass unsere Tochter Jahre später gesagt hat, dass diese Erfahrung ihren Glauben einen lebendigen Gott gestärkt hat. Deswegen, Gott in alles mit einbeziehen. Auch in diesem Alter ist es wichtig, auf den Sabbat zu achten. Ellen White schreibt, die Vorbereitungen für den Sabbat sollten am Freitag beendet werden. Seht zu, dass Kleidung und Mahlzeiten vorbereitet sind. Die Schuhe sollten geputzt und alle gebadet sein. Es ist möglich, das alles vorher zu erledigen. Wenn ihr das zur Lebensregel macht, könnt ihr es auch schaffen. Der Sabbat sollte nicht dazu verwendet werden, Garderobe auszubessern, Essen zu kochen, Vergnügungen nachzugehen oder sich weltlich zu beschäftigen. Bevor die Sonne untergeht, sollte alltägliche Arbeit beiseite gelegt und weggeräumt sein. Eltern, erklärt euren Kindern, warum euch die Sabbatvorbereitung so wichtig sind und lasst sie daran teilhaben, wie es im Gesetz geschrieben steht. In vielen Familien werden am Sabbat Schuhe geputzt und Sachen genäht, nur weil diese Vorbereitungen am Freitag nicht fertig geworden sind. Sie gedachten nicht des Sabbattages, dass sie ihn heiligten. Die Kleidung der Kinder sollte am Freitag durchgesehen und unter Aufsicht der Mutter zurechtgelegt werden, damit sich die Kinder ruhig ankleiden, ohne Durcheinander oder Ermahnung zur Eile. Es ist so schön. Die Hälfte des Sabbatsegens besteht darin, ob ich mich für den Sabbat vorbereitet habe. Wenn die Sonne dann untergeht, und wir vorbereitet sind. Wir haben im 6. Stock gewohnt. Wir hatten die herrlichsten Sonnenuntergänge. Und die Kinder knieten schon am Sofa und haben gesehen, wie die Sonne untergeht. Wir waren fertig für den Sabbat. Es ist unbeschreiblich. wenn man dann zusammen als Familie den Sabbat beginnen kann. Ich könnte euch so viele Sachen erzählen, aber die Zeit eilt. Als die Kinder klein waren, haben wir ihnen auch einen Kaufladen gekauft. Und sie haben sehr gerne mit dem Kaufladen gespielt. Wir haben aber gleich, wo wir den Kaufladen gekauft haben, mit ihnen ausgemacht, wir machen aus, wann wir die Öffnungszeiten und die Ladenschlusszeiten festsetzen. Und dann haben wir gesagt, am Freitag bereiten wir uns für den Sabbat vor. Also machen wir den Ladenschluss für den Freitag um 12 Uhr und dann am Sonntag geht's weiter oder Sabbatabend nach Sabbatschluss. Wisst ihr was? Das war so eine gute Lehre. Die Kinder kamen nie auf die Idee, mal zu sagen, sie möchten am Sabbat ein Eis kaufen. Nie. Es war für sie selbstverständlich. Und wenn wir Besuch bekamen und der Besuch wollte einkaufen am Sabbat, dann haben die Kinder ihr Territorium bewahrt und haben gesagt, nein, heute wird nicht gekauft. Und wenn sie nicht durchkamen, dann haben sie uns dazu geholt. Da haben wir einfach gesagt, Kinder, wisst ihr, heute arbeitet Papa nicht. Heute ist Sabbat und wir arbeiten auch nicht. Wir kaufen und verkaufen nicht. Und so kann man auf spielerische Art und Weise den Kindern ganz wichtige und entscheidende Lehren beibringen. Den Sabbatschluss machen wir auch. Aber er ist ja nicht so schön, den Sabbat abzuschließen. Deswegen gibt eine kurze Sabbatschlussandacht. Wir haben die Gewohnheit meistens aus dem 119. Psalm, darf sich jeder eine Nummer wünschen. Zum Beispiel 54, der andere 78, der nächste 84. Das ist ein kleiner bunter Blumenstrauß. Und dann singen wir noch ein Lied und beten gemeinsam, um Gott für den Sabbat zu danken und ihn zu bitten, uns auch in der kommenden Woche zu bewahren, zu begleiten und uns Wegweisung zu geben. Hat jemand Fragen zum Kindergartenalter? Bitte schön. Wisst ihr, deswegen bin ich eigentlich nicht unbedingt ein Freund, eine Geschichte unbedingt vorzulesen. Ich habe unseren Kindern so gut wie nie vorgelesen. Im Kindergartenalter, da sagte mir eine Erzieherin, du kannst einem Kind die Geschichte von der Opferung Isaaks auf keinen Fall erzählen. Und dann habe ich gedacht, und das will ich jetzt probieren. Der Sohn war gerade 3 Jahre alt. Und ich habe gedacht, okay, das will ich jetzt mal probieren. Ich sehe ihn heute noch auf der Couch sitzen. Ich habe nichts dramatisiert, aber ich habe auch nichts falsch gesagt. Und habe auch diese Passage gesagt und dann hob Abraham die Hand auf und hatte das Messer ja in der Hand. Plötzlich sagt Gott, halt, Abraham! Und so weiter. Wisst ihr, wie unser Sohn reagierte? Ganz ruhig saß er da und sagte, habe ich mir doch gleich gedacht, dass Gott es nicht erwartet. Woher wusste er das? Die ersten 3 Jahre gingen mehr über die Liebe Gottes. Und dann im Kindergarten, da sind sie, wollen sie sogar Gerechtigkeit. Und jetzt mit dem Tod Mose, das kommt in diesen Geschichten auch vor. Ich kenne es jetzt nicht, wie es in Menschen in Gottes Hand ist. Aber wahrscheinlich viel feiner rübergebracht. Also man muss natürlich feinfühlig sein. Ne? Wie bringt man es rüber? Und wenn es dann schon passiert ist, dass man die Kinder dann wieder auffängt und sagt, aber weißt du was? Gott hat Mose schon wieder auferweckt. Ne? Aber man muss feinfühlig sein, aber nicht zu scheu. Oft sagen uns Pädagogen, machen uns Angst oder Erzieher und sagen, kannst du nicht, darfst du nicht. mit Gott zusammenarbeiten, dann bereitet Gott das Herz der Kinder vor und benutzt uns in richtiger Art und Weise. Dann glaub mir, es kann nichts schiefgehen. Aber ich glaube, es war noch eine Hand. Kann das sein? Ja. Also, es kommt nicht unbedingt auf das Geschlecht drauf an. Wir kennen ein Mädchen, das auf diese Kämpfe eher aufgesprungen ist als mancher Junge. Es kommt auch auf das, auf den Charakter drauf an. Aber ich muss gestehen, ich habe diese ganzen Geschichten durcherzählt, durch die ganzen Kriege hindurch. Ich hatte die Probleme nicht. Wichtig ist, worauf lege ich den Fokus? Worauf lege ich das Lehrziel? Und dass man den Kindern dann vielleicht am Abend, weil das ist ja nur eine Andachtszeit, die andere Andachtszeit, entweder gibt es dann Andachtsbücher, aus denen ich die Andachtszeit mache, oder in so einem Fall würde ich vielleicht Geschichten von Jesus erzählen, wie er umgegangen ist mit solchen Menschen und dass er traurig ist, wenn wir schießen wollen oder wie auch immer. Beantworte ihm die Frage. Wenn er die Frage stellt, beantworte ihm sie ruhig. Vielleicht kann man es so machen, wenn sie, weil die Geschichten sind jetzt noch, ja, ganz harmlos. Aber es kommen ja auch in diese Kriegszeiten hinein. Oder zum Beispiel auch Saul, wo er dann zur Frau, zur Endor geht. Das ist dann auch so eine Sache, wo viele Eltern sagen, das kannst du nie erzählen. Aber gerade diese Geschichte war für mich so wertvoll, um sie vorzubereiten, dass sie mit Okkultismus Abstand nehmen. Hast du sie nach diesen Heften erzählt? Also jetzt machen wir so. Wenn wir an den Geschichten dran sind und du hast die Probleme, dann würde ich lieber gerne mit dir telefonieren. Weil dann kann man ganz anders darauf eingehen. Weil eigentlich würde ich nie die Gewalt in den Vordergrund stellen. Wie zum Beispiel hier bei der Opferung Isaaks. Ich habe sie ihm erzählt, aber ich habe nichts dramatisiert. Verstehst du? Nichts dramatisiert. Das war fast, ja, es war wahrheitsgetreu, aber ich habe nicht den Fokus darauf gelegt. Und da wäre es gut, wenn du auch erzählst und nicht vorliest, erzählst und die Geschichte ist ja auch nicht so lang, und dann kommt es drauf an. Es kommt drauf an, weil wir haben hier für jeden Tag, wie wir gesehen haben, andere Vorschläge, was wir in die Lektion noch reinlegen wollen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte diese Probleme nicht. Von daher wäre es gut, man würde wissen, wie hast du sie erzählt, um darauf speziell noch einzugehen. Oder aber, wenn sowas vorkommt, bete dafür. Sag, lieber Gott, du weißt, ich habe ein Problem. Mein Kind nimmt das eher an, und ich möchte nicht bei dem Punkt verweilen. Bitte beeinflusse du mein Kind. Das ist überhaupt die wichtigste Waffe, die wir einsetzen können in unserer Erziehungsarbeit. Ja. Ja. Bitte. Der Kindergarten ist ab 3 Jahre eigentlich. Also die Wiege geht ungefähr bis 3¼. Und der Kindergarten geht 3¼ bis 6¼, 6½. Also es ist so, du hast einmal die 4 Hefte, einen Jahreszyklus für die Wiege, dann hast du 12 Hefte, einen 3-Jahres-Zyklus für Kindergarten und dann hast du andere 12 Hefte, die ja die Thematik viel tiefer behandeln, auch 3 Jahre, ja, bis das Kind 9 Jahre alt ist und dann hast du praktisch in der Kindheit von dem 3. Lebensjahr bis zum 9. hast du im Prinzip 2x3 Jahre chronologisch durch die Bibel. Und du hast eine Grundlage gelegt, sodass du dann mit den Teenies anfangen kannst, Themen zu betrachten. Das werden wir nachher noch sehen im letzten Vortrag. Da hast du zum Beispiel über ein halbes Jahr nur über die Glaubenspunkte. Bei den Junioren einmal und bei den Senioren einmal. Aber das kommt ein bisschen später. Okay. Ja. Also, die Stunde ist schon lange rum. Ich hätte gerne eigentlich noch die Grundschule gemacht und wäre dann in die Pause gegangen. Ist das recht? Und nach der Pause kommt es darauf an, ob ihr noch über die Teenager hören wollt oder nicht. Also ich möchte euch auch nicht zu sehr strapazieren. Okay. Also das Grundschulalter. Im Grundschulalter ist es so, dass die Kinder dann zeitlich viel eingespannter sind. Sie gehen zur Schule, sie lernen vielleicht noch ein Musikinstrument und man muss die Zeit für die Andacht wirklich planen. Sonst geht die Andacht Zeit vorbei und man hat keine Andacht gemacht. Aber wichtig ist, dass hier die Andachten geplant werden. Und in dem Grundschulalter kommt dann auch heraus, was du als in der Kindheit schon gesät hast, im Kindergartenalter schon gesät hast. Ich erinnere mich, als eine Mutter mich mal ansprach und sagte, du sag mal, möchte dein Sohn auch diese Sticker und diese Stickeralben da, die da in der Schule gang und gäbe sind im Moment? Ich wusste, ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Ich habe gesagt, du, ich weiß es nicht, ich muss ihn fragen. Und dann sprach ich ihn an und sagte, du sag mal, was wird denn bei euch in der Pause da getauscht? Was für Sticker und Stickeralben sind das? Erst einmal musste ich ihm nachhelfen und dann sagte er, ach Ma, das ist nichts für uns. Also er hatte für sich aus die Entscheidung getroffen, das ist nichts für uns. Warum? Es sind so komische Aufkleber, die sind ja gar nicht schön. Also es ist wichtig, dass wir in der Kindheit, die ersten Jahre, sehr gut mit den Kindern arbeiten und auch eine sehr gute Beziehung zu den Kindern aufbauen, dann haben wir ganz anderen Einfluss, können wir ganz anderen Einfluss auf sie ausüben. Wenn wir nun die Grundschullektion uns anschauen, ich habe schon erwähnt, die geht auch chronologisch durch die Bibel, 3 Jahre lang. Sie ist dem Verständnis des Kindes angepasst. Wir haben hier auch das Lehrziel, wir haben die Bibeltexte, wir haben Lektionshilfen. Nun, diese Lektionshilfen hier, die sind in dem Fall, kann man sie auch für die Kinder einsetzen. Also ich muss gestehen, für mich war die Grundschullektion ein bisschen wenig. Ein Tagesabschnitt war für eine Andacht für mich mit den Kindern zu wenig. Ich habe dann 2 Tage gemacht an einem Stück und dann war ich mitten unter der Woche fertig. Dann bin ich hergegangen und habe dann angefangen, Teile aus diesen Lehrhilfen herauszulesen. Patriarchen, Propheten oder Propheten und Könige. Teile, interessante Teile, also nicht übermäßig. Und dadurch lernen die Kinder auch den Geist der Weissagung kennen und lieben. Und ich habe im Moment ein Kind in der Grundschulgruppe, die Mama ist allein in der Gemeinde, aber sie gibt sich so viel Mühe mit den Kindern. Es ist ein Gedicht. Und oft, wenn ich denke, naja, ist das ein bisschen zu hoch für die Kinder, gibt mir Gott die Antwort. Den einen Sabbat stand ich dann vor der Gruppe und habe gedacht, nee, also das kann ich jetzt nicht nehmen. Das hatte ich eben aus den Geist der Weissagung raus. Und plötzlich meldet sich dieses Mädchen und sagt, ja, aber so und so und so. Und hat mir genau das gesagt, was sie aus dem Geist der Weissagung hatte. Die Mutter macht's nämlich mit dem Kind. Und ich muss sagen, es ist, in dem Alter sind sie noch so aufnahmebereit. Deswegen, je besser die Grundlage ist, umso besser kommen sie später auch durch die stürmischen Jahre der Adoleszenz hindurch. Die Merkverse auswendig lernen ist sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Wenn ich überlege, alte Leute können sich nichts mehr merken, aber die Merkverse, die sie vor Jahren gelernt haben, in ihrer Kindheit gelernt haben, die kommen auf Anhieb. Und woher wissen wir? Wir meinen alle, dass wir in der Endzeit leben. Wissen wir, ob wir vielleicht irgendwann in einer Zelle sitzen und froh sind über das eingeprägte Wort Gottes? Und die Kinder lernen so schnell. Ich habe einfach auch im Wiege- und Kindergartenalter einfach den Merkvers mit eingebaut. Und die Dreijährigen, die sagen dir schon so süß auf. Das ist eine Freude. Warum nicht schon von der frühesten Kindheit an? Die Bibel mit den Kindern lernen. Und dann ist es wichtig, das, was wir lernen, in die Tat umzusetzen. Hast du Probleme? Hat dein Kind Probleme? Nimm diesen Text, den Gott uns in seinem Wort gibt und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Für dich in Anspruch. Sag, Herr, du sagst, du hast versprochen. Bitte hilf. Und so kann man mit den Kindern ganz praktisch Gott in den Alltag mit einbeziehen. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Wisst ihr, wir können den Kindern alles Mögliche schenken, aber kein Geschenk wird so wertvoll sein als das Leben mit Gott. Weil ob sie krank werden, ob sie vielleicht Verluste einstecken, egal was für Niederlagen sie im Leben erleben, aber sie haben einen Halt, der ihnen in den stürmischen Zeiten, in schweren Zeiten, das Fundament bietet und sie nicht und es nicht dazu kommt, dass sie entwurzelt werden. Deswegen wollen wir ein festes Fundament in ihrem Leben bauen. Hier heißt es auch, wenn die Kinder in der Schule Probleme haben, lest ihnen doch diesen Text vor. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Der jedermann gern gibt, so wird es ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Natürlich, wenn ein Kind ein Realschüler ist und nicht ein Gymnasiast, dann muss ich das auch in Betracht ziehen. Ich kann nicht erwarten, von einem Kind, das eher praktisch veranlagt ist, dass es unbedingt jetzt theoretisch ein Ass wird. Und überhaupt sollte das nicht unser Ziel sein, sondern in allem, was wir tun, dass wir es zur Ehre Gottes tun. Und zwar unser Bestes geben zur Ehre Gottes. Der Rest ist dann unwichtig. Stellt euch vor, wir hätten keine Müllabfuhr. Wir wären ganz schön arm dran. Also wir brauchen nicht nur Ingenieure, wir brauchen jeden. Wichtig ist, dass das, was unsere Kinder tun, zur Ehre Gottes tun. Und auch das, was wir natürlich tun. Donna Habenich gibt einen Vorschlag in dem Buch Auf dem Weg zum Glauben, ein Gebetsalbum anzulegen. Und das ist ähnlich wie das Vaterunser. Also zuerst danken wir Gott. Und es ist wichtig, dass man ein Kind vielleicht durch so ein Heftchen darauf vorbereitet, was es alles ins Gebet mit einbeziehen kann. Also danke Jesus für das Gute, das er dir gibt. Dann bitte ihn, dir und anderen zu helfen. Bekenne das Schlechte, das du getan hast und bitte um Vergebung. Bitte Jesus, dir zu helfen, dass du ihn an jedem Tag etwas lieber hast. Und dann danke ihm dafür, dass er dich lieb hat und in dir im Himmel und dir im Himmel eine Wohnung vorbereitet. Ich habe hier so ein Büchlein mitgebracht. Ihr könnt es euch gerne nachher anschauen und die Ideen rausnehmen, wenn ihr möchtet. Man kann ja andere Bilder dafür nehmen. Es ist nämlich wichtig, dass wir die Kinder lehren, durch die Andacht, durch das Ausleben vom Wort Gottes, Lieder singen, das Gebetsleben. Denn die Kinder können in ganz schwierige Situationen in ihrem Leben kommen, wie ich vorhin schon sagte, wo sie ganz ernsthaft fragen, wo war Gott? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was antworten wir? Zum Beispiel, schreibt Donna Habenich, da fragt sich ein Kind, warum hat Gott meine Mama weggehen lassen? Ein 7-jähriger Junge stellt diese Frage. Ein anderes Mädchen verlor ihre Schwester, weil ein betrunkener Autofahrer sie auf dem Zebrastreifen überfuhr. Kümmert sich Gott nicht um unsere Sorgen? Das möchten die Kinder wissen. Und das sind schwere Fragen. Was antworten wir darauf? Die Antwort, die Donna Habenich in ihrem Buch schreibt, hat mir sehr gut gefallen und auch mir eine Antwort gegeben. Sie schreibt, er stand neben dir und weinte mit. Gott schaut dem menschlichen Leiden nicht unbeteiligt zu. Er hat die Sünde nicht erfunden. Er leidet mit, trägt uns auf seinen Armen, wenn uns das Gehen zu schwer fällt. Er geht mit uns durch die Dunkelheit. Er steht nicht am anderen Ende des Tunnels und wartet, bis wir endlich aus der dunklen Nacht unserer Verzweiflung wieder aufgetaucht sind. Denn er kümmert sich um uns. Er liebt uns. Er fühlt unseren Schmerz. Wenn wir unseren Kindern diese Botschaft vermitteln können, dann entdecken sie einen Gott der Fürsorge. Unsere Kinder müssen wissen, dass Gott ein gerechter Gott ist, dass er der Ungerechtigkeit auf dieser Erde ein Ende setzen wird, dass er eine Heimat vorbereitet hält, wo es keine Angst, keine Krankheit, keinen Tod mehr gibt. Und das sind echte Perspektiven für unsere Kinder. Gott möchte uns segnen, dass wir unseren Kindern diese Perspektiven beibringen können. Und Gott helfe uns, dass wir alles dran setzen, jeden Tag. Nicht nach den Dingen dieser Welt trachten, sondern nach den Ewigkeitswerten. In diesem Sinne würde ich uns in die Pause lassen. Was meinst du, wie lange? 10 Minuten? Bis 10 vor? Okay. 10 vor, wahrscheinlich wird es eh. Okay, dann wünsche ich euch Gottes Segen, wenn ihr noch, oh entschuldigt, ich habe nicht gefragt, ob Fragen sind. Also wenn ihr Fragen habt, entweder so stellen oder ihr könnt das im persönlichen Gespräch auch machen. Ja, welche?